Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend. Ein Tag vor dem 10. November, Schillers Geburtstag. Die Soziologin Eva Illus hat heute die traditionelle Schillerrede in Marbach gehalten. Dazu mehr am Ende dieser Sendung. Wir schauen gleich mal nach Halle, wo zwei Buchveranstaltungen, sage ich jetzt mal neutral, zu Ende gegangen sind. Die Buchmesse Seitenwechsel, wo sich stramm konservative Rechte und rechtsextreme Buchverlage einstellig eingegeben haben und das alternative Festival Wir quasi als Gegenveranstaltung. Und mit Blick auf den morgen beginnenden COP30 Klimagipfel in Belém sprechen wir über den Film Verschollen von Daniel Harrich, der im Interview eindrücklich von gefährlichen, aber auch von berührenden Dreharbeiten erzählt hat.
Axel Milberg, mein Vater, und ein älterer Herr, der wirklich schwer steht mit so einem zerrissenen alten Sombrero, also so ein Hut auf dem Kopf, der dreht sich zu uns um, lächelt und fragt, wie alt denn mein Vater ist. Und dann sage ich, der ist 75. Sagt er, er ist 76 und sein Sohn wäre auch so gern bei den Dreharbeiten hier dabei. Dann meinte Axel Milberg, ach super, dann schicken wir doch jemanden los, holen wir den doch, ist doch toll. Meint er, nee, der wurde vor 3 Monaten umgebracht, genau wegen diesem Konflikt, den wir hier aufarbeiten. Und da in dem Moment haben wir erst gemerkt, was für ein Gewicht das alles hat.
Ja, und in diesem Film Verschollen mit Axel Milberg geht es um den Zertifikatehandel durch Regenwaldabholzung in Brasilien. Mehr dazu also in dieser Fazitausgabe hier. Immer wieder gab es bei den großen Buchmessen rege Diskussionen um die dort vertretenen rechten Verlage und ihre Veranstaltungen, bis sie diesen Messen fernblieben und jetzt ihre eigene Messe haben. Veranstaltet von Susanne Dagen, der Buchhändlerin aus Dresden, die ja seit Jahren den Brückenschlag zwischen bürgerlich-nationalem Publikum zur sogenannten neuen Rechten praktiziert, fand sie mit dem Namen Seitenwechsel an diesem Wochenende in Halle statt. Medienpartner der Radiosender Kontrafunk sowie das Online-Magazin Tischis Einblick. Mit dabei mehrere Verlage, die von Behörden als rechtsextrem eingestuft werden. Für Fazit war mein Kollege Nils Schniederjan vor Ort. Wie hat man sich denn eine solche Messe vorzustellen und wie war die Stimmung dort in Halle?
Also erstmal muss man sagen, diese Messe war sehr gut besucht. Nicht nur die Halle, also es gibt eine Halle, war die letzten 2 Tage prall gefüllt, sondern auch die Veranstaltungsräume, in denen Gespräche, Buchvorstellungen stattfanden. Was ich von den Veranstaltern höre, waren es wohl um die 8000 Besucher. Und das Publikum selbst ist dabei recht homogen. Also die meisten hier sind eher älter, zum Teil sehr bürgerlich gekleidet, mit Tweedsacko und bedrucktem Hemd. Ein guter Teil scheint auch aus dem Querdenkermilieu zu kommen. Sehr viele kann man aber auch nicht wirklich einordnen. Dazwischen gibt es dann verstreut ein paar jüngere, insbesondere Burschenschafter, Aktivisten, teils auch prominent mit Logo der jungen Nationalisten, also der Jugendorganisation der NPD-Nachfolger, die Heimat. Und außerdem sieht man hier und da auch viele AfD-Politiker. Auch Alexander Gauland war gestern vor Ort. Und die Stimmung unter den Besuchern ist wirklich euphorisch. Also es herrscht so eine richtige Aufbruchsstimmung.
Ja, interessant. Woran lässt sich das jetzt festmachen, diese Euphorie?
Ja, also die Diskussionsräume waren wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Leute haben sich reingedrängt, wie sie nur konnten. Und viele sprechen auch auf dem Weg zur Messe zurück nach Hause davon, in der Bahn davon, wie toll das ist, dass so eine Messe stattfindet. Also die Leute sind wirklich absolut begeistert. Und das, obwohl das Ausstellerspektrum sehr eindeutig zu verorten ist. Mhm.
Welche Verlage und welche Vertreter waren denn jetzt dort?
Ja, also es gibt einfach eine Halle, in die kommt man rein und da findet man dann gleich am Anfang 2 Verlage, die wirklich aus dem sehr extremen Spektrum kommen. Also das sind Jung Europa, dessen Verleger sich selbst als rechtsradikal bezeichnet, daneben der Antaios Verlag von Götz Kubitschek. Und ich würde sagen, das Bürgerlichste, was man findet, sind eigentlich so die Junge Freiheit und Tichys Einblick. Und ganz rechts außen findet man dann auch zum Beispiel Aufgewacht, die deutsche Stimme. Und dazwischen, das ist, glaube ich, hier das Interessante, gibt es dann ganz, ganz viele kleine Verlage, Selbstverleger, die auch von sich sagen, ich kann mir einfach die großen Buchmessen überhaupt nicht mehr leisten. Und dann natürlich auch große wie Kompakt. Was es aber wirklich gar nicht gibt, sind Aussteller, die dann der bürgerlichen Mitte sozusagen zuzuordnen wären. Und deswegen hatte ich dann auch oft den Eindruck, obwohl es darum gehen soll, hier die Räume der Meinungsfreiheit zu öffnen, die Diskursräume zu öffnen, ist eigentlich das, was dann bei den Veranstaltungen gesprochen wird, doch relativ einhellig und homogen.
Was für Themen wurden da verhandelt bei den Diskussionen?
Also das ist quasi genau das, was die Verlage auch selbst anbieten. Also zum Teil ist es explizite politische Strategie. Da geht es darum, wie kann man eigentlich die AfD zu einer Partei machen, die wirklich einen grundsätzlichen Wandel in Deutschland schafft und nicht nur zum Beispiel Ressentiments schürt und damit an die Macht kommt. Daneben gibt es dann aber auch Veranstaltungen, bei denen es dann darum geht, einen skeptischeren Blick auf die Mainstream-Klimawissenschaft zum Beispiel zu werfen. Bei einer Veranstaltung ging es darum, dass Erdöl in Wahrheit eine regenerative Ressource sei und dass alles völliger Blödsinn, dass das ein Ende gäbe und man jetzt auf Erneuerbare setzen müsste. Also es ist schon so ein Mix von sehr expliziter politischer Strategie und dann vielen anderen Veranstaltungen, bei denen man ja sich ein bisschen wundert.
So, und gibt es dann auch Veranstaltungen oder Äußerungen, die explizit verfassungsfeindlich sind?
Ich kann ja auch nicht auf jeder Veranstaltung vor Ort sein und das überprüfen. Was klar ist, viele der Verlage hier werden vom Verfassungsschutz beobachtet, werden auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Und interessant, ein Verlag wurde auch, beziehungsweise zwei Verlage wurden auch vorher ausgeschlossen von der Messe. Zwei Tage vorher hat nämlich Dieter Stein von der Jungen Freiheit interveniert und gesagt, dass ein Verlag, der Sturmzeichen Verlag, der das Magazin Nationaler Sozialismus heute herausbringt, nicht Teil der Messe sein sollte, weil er dann nicht kommen würde. Und daraufhin wurde der Verlag ausgeschlossen.
Aha. Susanne Dagen, die Initiatorin, ihr wurde ja in der Vergangenheit auch immer wieder vorgeworfen, zu versuchen, die neue Rechte für die bürgerliche Mitte anschlussfähig zu machen. Würdest du sagen, das war auch ein Ziel dieser Messe?
Also was das Publikum angeht, mit Sicherheit. Viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, verstehen sich selbst nicht als politisch rechts, sondern als offen für verschiedene Meinungen und interessiert an allem, was so geschrieben wird. Was man aber nicht sehen kann, ist, dass das auch bei den Ausstellern der Fall wäre. Also bei den Ausstellern findet sich eigentlich niemand, den wir als Teil der bürgerlichen Mitte einordnen würden.
Nils, was würdest du sagen, wie geht es weiter mit dieser Messe, die diesen Brückenschlag auch nach weit rechts in den Mittelpunkt rückt?
Also klar ist, dass diese Messe nicht die letzte sein wird. Es ist schon angekündigt, nächstes Jahr zum gleichen Zeitpunkt wird sie wieder stattfinden. Vielleicht wird sie noch größer. Und wenn ich mit den Medienpartnern spreche, also mit Tichys Einblick, aber auch mit der Jungen Freiheit, die auch hier sehr prominent vertreten ist, sagen die, eigentlich wollen sie noch viel mehr Verlage aus der Mitte ansprechen und wollen so eine Messe öffnen, damit sozusagen das Spektrum dessen, was diskutiert wird und was möglich ist, auf so einer Messe zu diskutieren, noch breiter wird und noch weiter in den Mainstream hineinragt. Weil das hat diesmal gar nicht stattgefunden, dass der Mainstream sich in irgendeiner Weise beteiligt hätte.
Nils Schniederjahn, vielen Dank.
Gerne.
Also gut besuchte Messe in Halle bei den rechten Verlagen. Zeitgleich fand aber in Halle auch das alternative Lesefestival Wir statt. Für uns beobachtet von unserem Sachsen-Anhalt-Korrespondenten Niklas Ottersbach.
Der Volkspark in Halle ist ein Veranstaltungsgebäude aus der Kaiserzeit. Jugendstil, hohe Decken, Denkmalschutz. Hier ist das Zentrum vom Wir-Festival. Die Brandenburger Autorin Manja Präkels liest aus Extremwetterlagen, ein Reportagebuch, in dem sie die Orte wieder bereist, die sie in den 90er Jahren als Lokaljournalistin der Märkischen Allgemeinen beschrieben hat.
In Dannenwalde steht ein hagerer Junge allein im Regen, uniformiert, ein Glatzkopf. Wie aus der Zeit gefallen, dabei sieht er seine Zeit wahrscheinlich gerade erst gekommen. Reenactment der 90er Jahre.
Die 90er Jahre sind zurück. In Ostdeutschland auch als Baseballschlägerjahre bekannt. Nur mit dem Unterschied, dass Rechtsextreme keine CDs mehr vom Schulhof verkaufen, sondern eigene Podcasts, Blogs und YouTube-Kanäle betreiben. Und jetzt auch eine eigene Buchmesse. Das alternative Lesefest in Halle heißt selbstbewusst Wir. Ein spannender wie umstrittener Begriff, sagt Autorin Präkels.
Also ich bin in der DDR groß geworden, wo es ein Wir gab, ein inklusives, was ja auch durchaus einem Gefängnis gleichen konnte und glich für viele. Hier geht es um ein Wir, das den Nebenmann, die Nebenfrau, den Nachbarn, wenn er beispielsweise von Rassismus bedroht ist oder wenn eine Nachbarin von Armut bedroht ist, also all das einschließt. Das ist ein Riesenunterschied. Also was die rechte Messe macht, die kreiert ein Wir, zieht klare Grenzen und sagt, hier gehört ihr rein und ihr bleibt draußen.
Die Aggressivität der rechten Buchmesse hat auch ein grünen Landtagsabgeordneter zu spüren bekommen. Er wurde als parlamentarischer Beobachter tätlich angegriffen, die Polizei ermittelt. Dennis Yücel von der Schriftstellervereinigung PEN hat im Vorfeld über die rechtsextreme Szene gesagt, besser Buchmesse als Menschenjagd. Schriftstellerin Tina Pruschmann, ebenfalls Autorin in dem Reportagebuch Extremwetterlagen, sagt dazu:
Es gibt, was das Buch betrifft, irgendwie immer so einen komischen Nimbus. Die einen sagen, oh, die Literatur irgendwie ist die Rettung quasi unserer Wertegesellschaft, weil irgendwie Kultur per se aus Menschen gute Menschen macht. Jetzt haben wir erlebt, nee, wir haben eine rechtsextremistische Ideologie und Szene, die sind genauso publizieren und so. Also es geht ja nicht um das Buch als Objekt oder so, sondern um das, was dort ein Forum bekommt.
Im Forum vom Volkspark in Halle werden auch Bücher verkauft. Von Ilko Sascha Kowalczuk, Steffen Mau oder Ruprecht Polenz. Politische Bücher. Und im Innenhof gibt's dazu die musikalische Untermalung. Der Schrei nach Liebe von den Ärzten, gespielt vom Orchester Bunt und Laut aus Karlsruhe. Die Besucher des Wir-Festivals, viele Akademiker, viele vom Wunsch getrieben, ein Zeichen gegen rechts zu setzen.
Ich glaube, Halle ist eine bunte Stadt und hat schon immer gezeigt, dass es kulturell sehr viel auf die Beine stellen kann und dass man nicht darauf angewiesen ist, nur Gegenveranstaltungen machen zu müssen, sondern ich glaube, dass das bürgerschaftliche Engagement in dieser Stadt doch recht hoch ist.
Man hat ganz viele Bereiche, ganz viele Menschen, glaube ich, mit angesprochen und versucht anzusprechen und es darf halt nicht aufhören.
Die Frage nach der Fortsetzung des Wir-Festivals. Zumindest bilanziell war die ehrenamtlich organisierte Leseparty im Volkspark kein Verlustgeschäft, sondern kostendeckend. Initiatorin Theresa Donner, Buchhändlerin aus Halle, ist zufrieden. Alleine für die Veranstaltung im Volkspark hat das Festivalteam 1000 Tickets verkauft.
Meine persönliche Meinung ist, dass wir die Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben, nutzen sollten. Wir sollten den Schwung nutzen. Die Bevölkerung hat darauf super reagiert und ich glaube, dass gerade solche Dinge immer besser werden, wenn sie eine Zeit lang laufen, weil es auch immer ein bisschen Zeit braucht, um Dinge zu etablieren.
Insofern stehen die Zeichen auf Fortsetzung beim Wir-Festival, was bei der Premiere eher ein Festival der linksliberalen Stadtgesellschaft war. Noch tun sich konservativ-bürgerliche Politiker aus dem Stadtrat schwer mit dem Lesefest. Initiatorin Theresa Donner sagt dazu, wir haben alle Fraktionen angeschrieben und eingeladen, mehr könne man nicht tun.
Das alternative Lesefestival Wir in Halle, zeitgleich zur Buchmesse Seitenwechsel mit Verlagen aus dem Rechtsaußenspektrum. Niklas Ottersbach berichtete. Morgen startet die Weltklimakonferenz COP30 in Belém und dass genau diese Stadt im Amazonasgebiet ausgewählt wurde, gilt als wegweisend, denn der Schutz der Regenwälder steht ganz oben auf der Agenda. Brasiliens Präsident da Silva möchte ja einen eigenen Regenwald-Klimafonds auflegen. Parallel aber werden die Wälder abgeholzt, was das Zeug hält, und über den CO2-Zertifikatehandel sind weltweit große Firmen an teilweise kriminellen Machenschaften beteiligt. Einblicke gibt der neue Spielfilm von Daniel Harrich, Verschollen, mit Axel Milberg in der Hauptrolle. Es geht um einen deutschen Umweltwissenschaftler, der in Brasilien im Regenwald für ein Klimaschutzprojekt arbeitet und dann plötzlich verschwindet.
Du, das soll jetzt nicht verrückt klingen. Jan hat erzählt, dass die beiden ein Krisengespräch hatten. Wegen so einem Bericht, den er nicht hätte schreiben sollen. Ich glaube, der lügt.
Was steht in dem Bericht?
Ich weiß es nicht. Aber Jan war so gestresst die letzten Monate. Der war ja auch nur noch unterwegs. 2 Wochen hier, dann wieder 2 Wochen in Brasilien, dann wieder 2 Wochen da, dann wieder 2 Wochen
Im
hier.
Im Regenwald?
Nee, im Cerrado, dem eigentlichen Urwald von Brasilien. Das ist genauso wichtig wie Regenwald, aber es kennt halt niemand.
Und mit welchen Leuten arbeitet Jan da? Sind das seriöse Firmen?
Ja, das sind absolut seriöse Firmen. UN, Regierungen. Ich wollte nicht, dass er da noch mal hinfährt. Oh, scheiße, warum meldet er sich denn nicht? Was soll ich denn machen?
Ja, die Familie in Sorge. Dann macht sich der Vater auf die Spur. Ein Politthriller, der auf wahren Begebenheiten basiert. Und Daniel Harrich, der Regisseur, war vor der Sendung im Studio. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, Daniel Harrich, so ein Film, der hat ja meistens einen sehr langen Vorlauf. War das die Genese am Anfang? Ich will einen internationalen Politkrimi erzählen.
Wir wollen immer internationale Politthriller und investigative Spielfilme erzählen. Das ist unser Anspruch, politisch-gesellschaftliche Denkanstöße mit diesen Filmen zu geben. Die Überschneidung der Sterne, so gesehen bei Verschollen, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Dass wir einerseits, wir decken ja den mutmaßlich größten Klimabetrug der Gegenwart auf, rund um den Zertifikatehandel, der noch viel weiter führt als nur die Frage nach CO2-Zertifikatehandel. Wir decken auf, dass genau diese Aufforstung, über die dieser Film berichtet, also so gesehen Bäume, die gepflanzt werden, um angeblich CO2 zu speichern, genutzt werden dafür, sie zu verbrennen und daraus sogenannten grünen Stahl herzustellen, der beispielsweise in Hamburg in der U5 verbaut wird, mit grünem Siegel und auch Steuergeldern.
Es geht in diesem Film um die Abholzung des Regenwaldes. Es ist ein Riesenthema ab morgen in Brasilien beim Gipfel. Was würden Sie sagen, ist denn nach Ihren Recherchen der Handel mit CO2-Zertifikaten zum Regenwald durch und durch zweifelhaft?
In weiten Teilen ist es absolut der Fall. Wir haben den regulierten Emissionshandel der Europäischen Union, der mit viel Mühe und auch viel Geld und Energie über die letzten 20 Jahre zum Funktionieren gebracht wurde. Was jetzt passiert, ist, dass genau dieser regulierte Zertifikatehandel aufgeweicht werden soll. Bis zu 5% auch unserer deutschen Emissionshandels soll über Drittstaaten, vor allem eben Brasilien oder auch Indonesien, passieren. Was wir aufdecken, zeigt, wie unseriös diese Projekte dort sind und vor allem, wenn wir in den Cerrado, das ist nicht der Regenwald, sondern das mindestens genauso wichtige Biom südlich vom Amazonas, was dort passiert im Namen der des Klimaschutzes ist Vertreibung von Hunderttausenden von Menschen, das sind bis zu 1 Million Menschen, akut bedroht, Mord, Umweltzerstörung, Urwald, der weggerissen wird, um dort angebliche Klimaplantagen hinzubauen. Das ist letztendlich Millionen und Millionen von Eukalyptus-Monokulturbäumen. Die sollen das Klima schützen, also ein Holzacker. Was wir gemacht haben, ist einerseits über die letzten 3 Jahre dokumentiert, was an Vertreibung dort passiert. Dann gleichzeitig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland und Brasilien erstmalig dieses unglaublich große Biom, dieses Ökosystem des Cerrado vor Ort untersuchen auf Umweltleistungen, CO2-Speicher und es eben auch direkt mit diesen neuen angeblichen Klimaschutzplantagen vergleichen. Mhm. Genau die Ergebnisse daraus werden wir morgen präsentieren und ich kann jetzt schon mal exklusiv vorwegnehmen, es sieht nicht gut aus für die angeblichen Umweltschutzplantagen.
Man sieht im Film ja auch die Originaldrehorte, man sieht auch schon diese Plantagen, meine ich zu sehen, in diesen Drohnenaufnahmen von oben. Eigentlich sagt einem der gesunde Menschenverstand ja schon, dass das ein Skandal ist. Aber war es denn überhaupt so ohne weiteres möglich, dort zu drehen, also kritischen Journalismus zu betreiben?
Wir sind in die Rolle der Opfer geraten. Wir haben das erlebt, was die Menschen dort, die traditionellen Gemeinden, die indigenen Gemeinden, seit Jahren spüren. Wir wurden während der Spielfilmdreharbeiten massiv unter Druck gesetzt, psychischen Terror, Angriffe, ein Auftragsmörder, der auf uns gehetzt wurde, Tonaufnahmen, die kann ich Ihnen jetzt vorspielen, wo die Leute, genau die, denen wir auch auf dokumentarischer Ebene auf der Spur waren, sich darüber beraten, wie sie sich unserer Körper entledigen. Die Dreharbeiten waren der absolute Wahnsinn. Und wir haben, und das ist, glaube ich, einfach auch jetzt rückblickend natürlich auch eine unglaublich wichtige Eigenerfahrung. Wir reden hier in Europa, in Deutschland über Landkonflikte. Wir reden über Umsiedlungen von Menschen, um Platz zu schaffen, auch für diese Klimaprojekte. Und ich bin ja auch bereit, darüber zu reden, wenn man die richtig entschädigt etc. Aber was wir vor Ort gesehen haben, ist Sodom und Gomorra. Das ist Mord, psychologischer Terror, Einschüchterung. Und letztendlich, man nimmt den Menschen die Lebensgrundlage. Wir schaffen Opferzonen in unserem Namen.
So, und spätestens jetzt müssen wir mal über das Formale reden. Also, es ist zu sehen in der ARD-Mediathek ein Spielfilm, nämlich dieser Film mit Axel Mielberg, der den Vater des verschollenen Sohnes dort im Amazonasgebiet sucht. Und dann gibt es im Anschluss aber am Mittwoch bei der Ausstrahlung eben auch noch eine Dokumentation. Das heißt, Sie sind als Filmemacher zweigleisig gefahren. Sie haben einen Spielfilm gedreht, aber Sie sind auch Dokumentarfilmer, ja?
Genau, das macht unseren, so gesehen, das Genre des ARD-Themenschwerpunkts aus. Investigativer Spielfilm, ein Spielfilm, der so nah an der Realität und so eng an der dokumentarischen Arbeit arbeitet, wie es die Juristinnen und Juristen irgendwie zulassen. Dazu die Enthüllungsdoku, die eben so gesehen dahinter nochmal weiter aufbaut. Und in dem Fall, Sie werden sehen, von den Komparsen, also den Hintergrundschauspielenden, die eigentlich die Hauptdarsteller des Ganzen sind, bis hin zu den Motiven. Das ist alles am selben Ort passiert. Wir waren in denselben Regionen, wo eben auch diese Aufforstung jetzt stattfindet. Für die großen Konzerne von ArcelorMittal über Apple und Microsoft und Co. Und haben das mit eigenen Augen gesehen, erlebt und eben auch dokumentiert. Und das macht auch diese Art des Filmschaffens so anders, dass wir eben hingehen.
Was ich daran total interessant finde, ist quasi dieses, dass man Dokumentarfilmer ist, aber auch Spielfilmregisseur. Sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Ich mache auch Kamera und bin mein eigener Assistent.
Und dass Sie im Prinzip in dem Moment, wo Sie recherchieren, knallhart, investigativ, ja möglicherweise schon Drehorte für den Spielfilm sehen, oder?
Ja, genau. Ja, und natürlich vor allem, dass wir auch durch die Spielfilmproduktion oder den Vorwand, die Vorgabe Spielfilm, an Orte kommen, wo man normalerweise nicht reinkommen würde. Letztes Jahr haben wir einen großen Skandal über Korruption in Aserbaidschan aufgedeckt, also Korruption in Europa durch Aserbaidschan. Und wir hätten dort niemals drehen können, wenn wir nicht den Vorwand hatten, wir scouten und drehen für einen Spielfilm. Also da sind ja dokumentarische Dreharbeiten völlig undenkbar. Und ähnlich verhält sich das hier auch in den Plantagen. Wenn wir da reingekommen wären oder als wir dort reingegangen sind, um auf dokumentarischer Ebene zu drehen, da kam innerhalb von Sekunden die Securities mit den scharfen Hunden. Das sind genau die Hunde, genau identisch die Hunde, die auf die traditionellen Gemeinden gehetzt werden, um die von den Feldern zu jagen. Und zwar nicht mit irgendwie an der Kette und Ding, sondern mit Bisswunden und Attacke. Also dementsprechend hatten wir so natürlich nochmal einen anderen Einblick, den wir durch den Vorwand der Spielfilmaufnahmen bekommen haben, bis wir dann selber ins Visier geraten sind, der Leute, denen wir auf der Spur waren. Für mich wahrscheinlich das wichtigste Projekt, das wir jemals gemacht haben, aus einem ganz besonderen Grund. Bei den meisten Projekten und Skandalen, die wir aufgedeckt haben, schauen wir nach hinten. Was wir hier machen können, ist tatsächlich die Realität beeinflussen. Ab morgen früh, dem 10. November, sitzen die Verhandlerinnen und Verhandler am Verhandlungstisch in Belém bei der Weltklimakonferenz COP30 und sollen genau dieses System, das wir aufdecken, institutionalisieren. Das soll jetzt mit Milliarden Geldern, auch aus Deutschland, Bundeskanzler Merz hat gerade gestern die Zusage gegeben, dass Deutschland dabei ist, durchgeführt werden, umgesetzt werden. Und wir können genau mit diesen Informationen, diese Informationen den Verhandlerinnen und Verhandlern an die Hand geben. Sie können nicht mehr sagen, wir haben von nichts was gewusst. Und wir können einfordern in einer Demokratie, dass genauer hingeschaut wird, dass geprüft wird, dass genau das, was wir da aufdecken, eben nicht Teil des großen 125 Milliarden Tropical Forest Forever Funds wird.
Daniel Harich über seinen Film Verschollen, der schon jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist und am Mittwoch zusammen mit der Doku dann im ARD-Fernsehen ausgestrahlt wird. Allen empfohlen, die sich für die Klimaverhandlungen interessieren und an ihnen teilnehmen, ganz herzlichen Dank für den Studiobesuch.
Auch für alle, die einen guten Thriller mögen. Danke Ihnen. Gute Nacht.
Zurzeit steht sie wieder öfter auf den Spielplänen, die Oper Das schlaue Füchslein von Leoš Janáček. Ein Werk, in dem zwei Welten aufeinanderprallen, die der Menschen und der Tiere. Und das ist auch nicht nur romantisch, sondern eher pragmatisch und hart, obwohl es auch eine Liebesgeschichte gibt. Stefan Kimmich hat die Oper neu inszeniert und sie umbenannt in Die schlaue Füchsin. Zur Premiere an der Staatsoper Stuttgart war nicht wegen seines Namens, sondern wegen seiner Kompetenz natürlich unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Guten Abend nach Stuttgart.
Schönen guten Abend, hallo.
Was macht denn diese Geschichte von der schlauen Füchsin so heutig?
Also das ist in gewisser Weise eine zeitlose Geschichte, wie das bei vielen Tierparabeln ja durchaus ist. Es geht um die Konflikte, könnte man so sagen, zwischen verschiedenen Gruppen im Tierreich und konkret dann auch zwischen Füchsen und Menschen. Es gibt den Förster, dem läuft ja im Grunde diese Füchsin zu und er hat irgendwie eine Bindung, die er entwickelt und die Füchsin zu ihm auch. Allerdings macht sie dann ziemlich viel Rabatz, wird angekettet und das Ganze endet dann, um das mal vorwegzunehmen, dann auch tragisch. Aber es ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende auch an diesem Abend für Stefan Kinnig, der das zwar mit Tierfiguren zum Teil auch inszeniert. Es gibt etwa einen Chor von Hennen, die da auftauchen. Das sind auch wirklich Hennen, die wir auf
Schopfhennen. Habe ich gelesen.
Ja, genau, mit großen, wallenden, weißen Kostümen, das haben wir schon. Aber es ist eine Adoleszenzgeschichte. Es ist eine junge, unglaublich wilde Frau, die sich zu diesem älteren Mann, zu diesem Förster hingezogen fühlt und aber nicht genau weiß, was sie mit ihren Emotionen und mit ihrer Kraft machen soll. Und dann verliebt sie sich irgendwann doch in jemand Gleichaltrigen. Das ist allerdings eine Frau. Also es ist eigentlich eine vorweggenommene Gender-Thematik. Die ist aber jetzt nicht übertrieben mit dem Holzhammer von Kimmich inszeniert, sondern in einem sehr... ja, relativ düsteren Raum, der sich ein bisschen verändert. Immer so ein schräges Bühnenbild, Holzvertäfelung sehen wir da drin, wo die verschiedenen Spielorte sind. Und es ist handwerklich sehr, sehr genau alles beobachtet. Und mir gefällt vor allen Dingen daran, dass eben diese Verbindung zwischen Menschen und Tierreich, also mit dieser Fabelebene zu spielen, in den Kostümen vor allen Dingen, in den Bewegungen der Figuren. Die haben so ganz eigene, je nachdem, welches Tier sie da verkörpern, ganz eigene choreografische Zuckungen und Bewegungen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut gelungen.
Das ist ja eine Oper, an der Janáček offenbar akribisch gearbeitet hat, und zwar an dem Sound der Natur. Ist es auch eine Kinderoper? Ich meine, wir haben ja jetzt Weihnachtszeit und da gehen ja auch Schulklassen dann vermehrt in die Oper.
Ja, das kann man machen. Also das ist keine Empfehlung jetzt. Es ist nicht eine reine Märchenwelt, die wir da sehen. Otto Schenk hat in seiner letzten Inszenierung, die jetzt immer noch an der Wiener Staatsoper läuft, das wirklich im Tierreich spielen lassen, wo man dann, es gibt einen alten und einen jungen Frosch. Der alte Frosch ist am Anfang dieser nur 90 Minuten währenden Spielzeit und am Schluss begegnet der Förster nochmal einem weiteren Frosch und sagt, Mensch, da bist du ja wieder. Das ist allerdings der Enkel des Frosches bereits. So sieht man, wie die Zeit vergeht und wie die Generationen natürlich auch unterschiedlich lange leben. Also zwischen Fröschen und Menschen ist dann doch ein Unterschied, was die Lebensspanne betrifft. Und das Ganze hat Otto Schenk so märchenhaft, zauberhaft wirklich in Szene gesetzt. Das haben wir hier jetzt nicht, aber man versteht einfach diese Geschichte und gerade die Darstellerin der jungen Füchsin ist phänomenal. Das ist etwas, was vielleicht nicht für kleine Kinder ist, aber für Jugendliche auf jeden Fall. Die können da, neudeutsch gesagt, auch, glaube ich, ganz gut andocken.
Was macht denn die Musik aus?
Die Musik hat einen unglaublichen Farbreichtum. Es sind schillernde Naturstimmungen. Janáček ging es ja auch um die Überwältigung durch die Natur, also diese Naturmystik regelrecht, die es eben in der Musik dort gibt. Der Lauf der Dinge, der ewige Kreislauf des Werdens und Vergehens, das ist hinreißend in große, große Farbräusche regelrecht, orchestral in Szene gesetzt musikalisch. Und das macht Arjan Matjak hier am Pult des Orchesters auch exzellent. Das ist ein ganz trotz des ganzen Überwältigendes in der Musik ein sehr klar strukturierter, manchmal sogar etwas scharfer Janáček, den man gehört hat. Und das ist auch extrem gut besetzt. Wir hören jetzt mal Claudio Muschio und Ida Ranzlöff. Das sind Füchsin und Fuchs. Wie gesagt, zwei Frauenstimmen, sind ja zwei Frauen hier auch szenisch, die sich ineinander verlieben. Bei Janáček lag das jetzt nicht so nahe, aber er hat auf jeden Fall das für zwei Frauenstimmen komponiert.
Fuchs, die beiden sind ja relativ nah beieinander, oder?
Ja, das ist bewusst auch so komponiert. Das ist natürlich noch eine Zeit, wo man diese Hosenrollen auch einfach verstärkt noch gehabt hat. Das haben wir ja auch bei Richard Strauss oft. Und dass diese Stimmen eben bewusst eigentlich auch so gestaltet werden sollen, dass es so Verschmelzungen auch gibt jetzt. Und dass man jetzt diese Distanz, die wir heute haben, zwischen den Geschlechtern zumindest in den Stimmen schon überwindet. Das ist eigentlich für die Zeit durchaus normal, in Anführungszeichen. Aber man muss es eben gut singen können. Und das ist durch die Bank hier gelungen. Es gibt noch Pavel Konik als Förster zu nennen, auch in die kleineren Partien, einen wunderbaren Kinderchor. Und was sicherlich bleibt, was so ein Spruch sein könnte für eine jüngere Generation, wenn sich dann Fuchs und Füchsin annähern, dann fragt man natürlich, was sind so die eigenen Interessen, und so ganz vorsichtig. Und dann kommt irgendwann die Frage, frisst du auch so gern Kaninchen? Das ist natürlich, das ist natürlich ein Anmachspruch, sagen wir mal, den hat man so nicht auf dem Schirm sonst. Also könnte vielleicht in die Jugendkultur irgendwie übergehen, während die Staatsoper hier Karten verteilt mit zwei schönen Worten. Da heißt nämlich einfach nur, Fuchs fetzt. Und das ist die Werbung der Staatsoper. Und das stimmt schon, das kann man unter diesen Abend als Resümee schon setzen.
Jörn Florian Fuchs über die schlaue Füchsin, inszeniert von Stefan Kimmich an der Staatsoper Stuttgart. Und die nächste Vorstellung, die ist am kommenden Freitag. Danke, Herr Fuchs, nach Stuttgart.
Gerne.
Seit 1990 gibt es im Deutschen Literaturarchiv in Marbach die traditionelle Schillerrede. Immer zeitnah zu Schillers Geburtstag, und erst morgen am 10. November. Dieses Jahr trat die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz ans Mikrofon, also die Frau, die mit ihren Betrachtungen zu Liebe, den Gefühlen und der Ökonomie schon viele Leserinnen und Leser erreicht hat, aber seit dem Gaza-Krieg auch immer wieder als kritische Stimme in die Öffentlichkeit trat. Und dafür, genau dafür, wurde sie vor einer Woche ausgeladen. Nicht wegen einer spezifischen Äußerung, sondern wegen der Tatsache, dass Illouz auch Professorin in Jerusalem ist. Die Schillerrede in Marbach hat sie heute gehalten. Christian Gampert hat sie gehört und berichtet jetzt, ob es um Ökonomie und Gefühle ging oder um den 7. Oktober oder vielleicht sogar um beides.
Eva Illouz sprach nicht über Schiller oder nur am Rande. Sie sprach erstaunlicherweise auch nicht über Israel, Gaza, den 7. Oktober, was mit dem Freiheitsdichter Schiller gut möglich gewesen wäre. Stattdessen ging es ihr um die Verderbtheit der öffentlichen Rede in der Gegenwart und um ihre Ablösung von der Realität, am Beispiel des ständigen Eigenlobs, der Selbstschmeichelei von Donald Trump. Dorthin gelangte Illouz allerdings erst über einen sehr langen und weitschweifigen Umweg über Shakespeares King Lear und peripher auch Schillers Räuber. Der King Lear verhandelt politische Konkurrenz in einem familiären Rahmen. Kein Schicksal, keine Götter, keine Schuld wie in der Antike, sondern Gleichheit der erbberechtigten Töchter und ein Vater, der die Macht abgeben will. Illouz konzentrierte sich auf die Frage, wie das moralische Chaos bei Shakespeare entsteht. In seiner Anhörung der Töchter wolle Lear Land für Liebe geben, nicht wie die israelische Politik Land für Frieden. Zwar kaufe er sich die Schmeichelei der Töchter, ohne sie zu glauben, aber als Cordelia ernsthaft und realistisch redet, ist das Konstrukt öffentlicher Devotheit gestört. Lear bevorzugt das falsche Zeugnis von Regan und Goneril. Dabei wolle die erste Tochter nur das Land als Erbteil, die zweite zeige simple Servilität, sie nutzen die Strategie instrumenteller Schmeichelei.
The first has an end in view. I want the land. The second does not have any purpose and is simply a form of servility. Regan and Goneril, the two first daughters, engage in obviously instrumental flattery.
Eva Illouz ist hier bei ihrem Lebensthema, dem Zusammenhang von Politik, Sprache und Gefühl. Auch die Schmeichelei unterliege den Regeln der Vernunft, sagt sie. Sie dürfe nicht hohl sein. Auch Machiavelli warnte vor Heuchlern. Falsches Schöntun zu verlangen, wie Lear es tut, sei ein epistemisches Laster. Es vergifte die Bedingungen für Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Die strategisch platzierte Lüge, die Schmeichelei, wiederholt sich im King Lear bei Gloucester und seinem missratenen Sohn und Ilus zweites Beispiel in Schillers Räubern, wo die Kanaille Franz dem erstgeborenen Karl beim Vater den Rang abläuft. Zwar, sagt Ilus, werden da sozialrevolutionär Konventionen angegriffen, aber um den Preis der persönlichen Verstellung und der Lüge. Die Folge sei soziale Unsicherheit. In eine Situation radikaler Konfusion habe auch Donald Trump die amerikanische Gesellschaft hineinmanövriert, mit einer großen Gleichgültigkeit gegenüber Gesetz und Wahrheit. Trump wiederhole Lears Fehler, er verfolge seine Gegner und Eigenlob und Realitätsflucht seien bei ihm Programm. Wer nicht zu 100% für ihn sei, der sei gegen ihn. So entstand Lears Wut. Seltsamerweise wurde Lears Verrücktheit von Ilus nicht explizit thematisiert, aber sie konstatierte, dass bei Donald Trump Denken und Sprache pervertiert seien. Jemand, der sich selbst für einen Stable Genius halte, brauche niemanden, der ihn mit der Realität konfrontiere. Trump bediene mit seiner Selbstschmeichelei eine Art Privatsprache im Sinne Wittgensteins, und diese Privatsprache sei bedeutungslos.
I think it is that safe flattery is an example of what Wittgenstein calls a private language. And a private language for Wittgenstein is meaningless.
Ilus Trump-Bashing brachte analytisch wenig Neues. Es wirkte eher wie eine große Ausweichbewegung, ein offensives Vermeiden des eigentlich brennenden Nahost-Themas. Trump is a new kind of fascist leader, sagte Ilus. Er sei ein Produkt der sozialen Medien und der solipsistischen Emotionen, die in diesen Bubbles herrsche. Womit die Rednerin wieder bei Shakespeare war. Cordelia, die einzige aufrichtige Tochter, sei kein Follower. Die Frage sei, wie können wir Cordelias Stimme heute noch hören?
Die Schillerrede von der Soziologin Eva Ilus. Christian Gampert berichtete. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von morgen Montag, den 10. November, gelesen.
Fast überall Verrisse in den Feuilletons vom Montag. Erfindet doch mal wieder etwas wirklich Neues, bitte, fleht Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Ein Computerbild mit Kuppeln von der geplanten, aber noch lange nicht beschlossenen Expo 2035 in Berlin lassen den Kritiker verzweifeln. Wie riesenhafte Seifenblasen wabern diese Kuppeln durch die Hauptstadt. Im Hintergrund ist der ehemalige Flughafen Tegel, eröffnet 1974, zu sehen, schreibt Matzig. Wir stellen uns die Zukunft des Jahres 2035 immer noch so emblematisch wie die Zukunft aus der Vergangenheit vor. Das sei ein allgemeiner Befund. Vom Auto über die Architekturblasen, von der Schrankwand bis zum Schweißband, gäbe es kaum Trends und Zukunftsvorstellungen, die einem nicht bekannt vorkämen. Vom leidenden Architektur- und Designkritiker zur leidenden Filmkritikerin. Wer die vielleicht schlechteste Serie aller Zeiten sehen will, wird hier fündig, titelt Nina Rehfeld in der Frankfurter Allgemeinen und meint All's Fair mit Kim Kardashian in der Hauptrolle. Eine Serie über Anwältinnen, die es den blöden männlichen Kollegen mal zeigen. Wer hofft, die Serie sei so schlecht, dass es ins schön schräge umschlage, werde allerdings enttäuscht, vermutet Rehfeld. Sie ist eine krude Ansammlung von Memes, deren Akteurinnen müde Parolen in die Welt blasen wie »Business ist meine Entspannung«. Außerdem falle der Satz, vor 10 Jahren sind wir aus dem Patriarchat ausgebrochen und jetzt schau uns an. Nina Rehfelds Kommentar, wenn das Resultat ist, hilf uns der Himmel. Hilf uns der Himmel, hat wohl auch Bernhard Heckler gedacht, als er für die Süddeutsche die rechte Buchmesse Seitenwechsel in Halle an der Saale besucht hat. So bezeichnet er die folgenden, auf der Messe von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis geäußerten Worte als Hanebüchen. Die Linken hat die Macht ruiniert, die Rechten wissen auch im Schützengraben, dass sie Recht haben. Mark Reichwein von der Welt erscheint dagegen erstaunlich verständnisvoll, wenn er schreibt, der Erfolg der Seitenwechselbüchermesse zeigt, dass es in Deutschland rechts der Mitte eine diskursive Leerstelle gab und gibt, die der ach so diverse Kult um Vielfalt bislang nicht abgebildet hat. Klingt wie »Schuld haben die Linken«, was so etwas wie das Motto dieser Buchmesse und des Weltherausgebers Ulf Poschardt ist, dessen Buch »Shitbürgertum« war auf der Messe präsent. Für Julia Enke von der Frankfurter Allgemeinen ist die Messe Seitenwechsel vor allem eins: ein organisierter Angriff auf den Rechtsstaat unter dem Vorwand der Kultur. Die Bücher von Jürgen Kaube, eines der Herausgeber der FAZ, dürften auf dieser Messe nicht zu finden sein, weil sie redlich argumentierend und auch logisch sind. Apropos Logik. Ein Unternehmen aus Schleswig-Holstein hatte eine Spirituose auf Sojabasis mit Rum auf den Markt gebracht und Likör ohne Ei genannt, schreibt Kaube in der FAZ. Dagegen hätten Anwälte des Spirituosenverbands geklagt, weil das die Verbraucher verwirren könne. Die Bezeichnung ohne Ei stelle eine gedankliche Verbindung zu Eierlikör her. Das sei aber nicht erlaubt, weil der betreffende Likör ja keine Eier enthalte. Das Gericht habe Vernunft walten lassen und die Klage abgewiesen, schreibt Kaube. Denn sonst hätte ohne mit bedeutet und kein ein. Das wäre ungefähr so, schreibt Kaube, als unterstellte man einem Arzt, auf dessen Schild »Mittwochs keine Sprechstunde« steht, er habe damit eine gedankliche Verbindung zu Mittwochssprechstunden hergestellt, weswegen er entweder mittwochs praktizieren müsse oder das Schild ändern.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.